Ich hätte ja gerne mal eine Glatze. Also nicht eine Glatze, aber so ein Buzzcut. Ich habe ja viel ausprobiert mit meinen Haaren. Ich war sehr experimentierfreudig immer wieder mal mit meinen Frisuren. Und die Haare wirklich raspelkurz abschneiden, das habe ich mich noch nie getraut. Ist aber was ich eigentlich unbedingt gerne mal machen würde.
Ich finde es ja, dass es mega cool aussieht, wenn man es machen kann. Ich kann es leider nicht machen, weil mein Kopf ist ja nicht rund.
Ach so. Ja, ich habe ganz vergessen.
Ich hab jetzt zwei Mankos an meinem Kopf. Ich habe einmal vorne an der Schläfe so eine Delle.
Ja.
Das ist ein Überbleibsel von einer Kopfoperation tatsächlich, die ich hatte, kurz bevor ich 20 Jahre alt geworden bin. Mhm. Und da musste der Kaumuskel durchtrennt werden. Und deswegen habe ich so eine Delle in der Schläfe und deswegen habe ich auch immer so Ponysträhnen eigentlich darüber. Mhm. Und ich habe außerdem noch eine Delle oben auf meinem Kopf. Mhm. So eine kleine Einbuchtung. Woher die genau kommt, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur dunkel daran, dass im jungen Alter mein Kopf mal im Garagentor vom Opa stecken geblieben ist. Und ich erkläre es mir dadurch.
Und mehr weißt du nicht mehr.
Und ich bin auch ein Saugglockenkind, also vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht.
Was da alles zusammenkommt?
Auf jeden Fall habe ich keinen runden, feinen Kopf.
Okay.
Deswegen kommt für mich sowas wie Buzzcut nicht in Frage, sondern da denkt sich jeder, Halleluja, was ist denn das?
Ja, aber umso interessanter, was die Leute alles...
Sie ist nicht schön, aber interessant. Well, let me tell you something, mister. I'm rich. Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a trillionaire. Rich. But. What? So beautiful. Beautiful.
The most beautiful. Reich, aber schön. Mit Katja Kokoloris und Sophie Highfire-Loll.
Du, aber da passt auch ein Zitat dazu, das ist mir vor die Füße gelaufen und das habe ich mir extra notiert.
Hallo, ich bin ein Zitat.
Für diesen Podcast und das ist, das Schöne an mir ist, dass ich sehr reich bin. Was denkst du, wer hat es gesagt?
Das Schöne an mir.
Es ist eine noch lebende Person.
Mhm. Okay.
Die einen absoluten Aktualitätswert hat.
Mr. Trump.
Yes.
Hi. Das ist auch, ich meine, Reichtum in seinem expliziten Fall finde ich gar nicht so schön.
Und dann gibt's jetzt noch ein bisschen unnützes Wissen. Tatort Titelmelodie spielt eine sehr berühmte Person das Schlagzeug.
Mhm, wer ist es denn? Wer ist es denn?
Sag doch mal, wer ist es denn?
Ich glaube, ich erinnere mich, es müsste Udo Jürgens Lindenberg. Welcher Udo war's denn jetzt?
Lindenberg.
Oh, die Udos, die bringen mich durcheinander. Ich weiß genau, dass die komplett unterschiedlich sind. Und der Lindenberg, der wohnt ja im Hotel und ist ja so ein...
In Hamburg, ja.
Genau. Und der der Jürgens.
Udo kommt von Udo.
Ja.
Udo. Ich bin ja der Meinung, dass Udo Lindenberg insgeheim der Bruder von Karl Lagerfeld ist.
Ah.
Ich finde, dass sich die beiden total ähneln. Schau dir die mal im Seitenprofil an und wie die so das Kiefer nach vorne haben.
Ist es vielleicht so?
Nein, ich glaube nicht, aber ich finde, die hätten Brüder sein können. Aber ich finde ja auch, dass Iggy Pop und Steven Tyler oben ohne Brüder sein könnten.
Ich habe keinen von den beiden vor Augen. Ich habe keinen
Iggy Pop, so lange, zottelige Haare, der Typ von I'm a passenger.
Aha.
In the night of the ride.
Bin schon wieder raus.
Und Steven Tyler von Aerosmith.
Ah ja, der mit dem Mund.
Der Vater von der schönen...
Von wem?
Herr der Ringe, Tyler. Wer ist du denn? Liz oder Liv?
Liv Tyler ist die Tochter von Aerosmith?
Ja.
Was ich hier alles erfahre.
Mhm. Pass auf, und jetzt hatte ich noch einen obendrauf. Hat mir kürzlich ein guter Freund erzählt. Auch so unnützes Musikwissen.
Raus damit! Was los hier?
A Video Killed the Radio Star von den Buggles.
Schau es von den Buggles, habe ich auch gewusst.
dieser Song war ja das erste Musikvideo, das in den 80er Jahren auf MTV veröffentlicht wurde.
Das erste?
Ja, das war das erste Musikvideo. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob MTV Deutschland oder generell MTV. Ich möchte lieber mich nicht festlegen. Ja. Das muss ich wieder klarstellen. Und da ist ja so ein sehr markantes Piano.
Ja.
Und das gehört aber eigentlich nicht zur Band, aber das wurde in diesem Video und in dieser Songaufnahme, wurde das Piano mit bedient. Mhm. Und eine sehr, sehr bekannte Person hat dieses Piano gespielt. Und zwar Hans Zimmer.
Ach was?
Mhm.
Das ist doch unglaublich. Irre. Mhm. Der Zimmerhans, den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Würde gerne wissen, was für ein Typ das ist, wer solche Musik komponieren kann.
Der Zimmerhans.
Der Zimmerhans.
Das ist ja so eine Eigenheit, gell?
Im Bayerischen, Bayern. Ja.
Ja, dass man ja so wie bei dir die...
Die Säuferkotzi.
Genau. Dass man immer zuerst den Nachnamen sagt. Und ich hatte da mal eine sehr skurrile Situation mit meiner Großmutter. Die mit der Haustür.
Genau, die Reporterin.
Genau.
Mit dem Faxgerät.
Ja, genau.
Hätte ich auch gern kennengelernt.
Und ich habe da gerade frisch angefangen zu studieren in Salzburg. Und dann war das so die zweite Vorlesung und die Tür geht auf. Und es kommt ein Typ rein, nennen wir ihn Thomas.
Mhm. Hast du beim Reingehen schon gewusst, dass er Thomas heißt?
Ich kannte den.
Ah.
Und zwar, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Also ich kannte diesen Menschen schon mein Leben lang. Wir sind zusammen in die Mutter-Kind-Gruppe gegangen.
Ah.
Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Er ist ein paar Jahre älter, aber war ein paar Klassen über mir. Unsere Eltern kennen sich. Man kennt sich halt so, wie man sich halt kennt, wenn man in einer Kloake, wollte ich fast sagen, gemeinsam aufwächst.
Hoffentlich nicht. Gott, ist das die Beschreibung deiner Kindheit, deines Herkunftsorts? Ich komme aus einer Kloake. Das ist ein ekelhaftes Wort.
Es klingt halt so wie das, was es ist, gell?
Ja, ein fucking Ort, wo Pippi und Kaka gleichzeitig rauskommt.
Pfui. Ja, aber das ist bei so Dialektwörtern, finde ich auch voll schön. Mein liebstes bayerisches Dialektwort ist ja Letten. Du hast da Mords drum Letten an die Schuhe.
Ist das nicht eine Pfütze?
So richtig Schlammmatsch, so richtig schwer, wo du so Ziegelsteine voll Letten an den Schuhen hast. Und ich finde, Letten klingt genau nach dem, was es ist.
Mein lieblingsbayerisches Wort ist, wenn man im Gespräch zu jemandem sagt, Alter, was bist denn du für Schwungscheibe?
Schwungscheibe.
Die eure Schwungscheiben. I love it.
Ich mag noch gern Borzen.
Borzen finde ich auch gut. Das ist auch im Österreichischen schön. Beisel.
Ja.
Also das ist eine
Kneipe. Ein Absteige.
Ja, genau. Was runtergerocktes, bisschen asozial. Am Klo würde ich mich zum Beispiel in einem Beisel jetzt nicht hinsetzen.
Ja, nee. Wenn man es kann, wenn man im Fliegen pinkeln kann, ja, dann auf jeden Fall nicht.
Stimmt, du bist ja recht gut ausgebildet im Fliegen pinkeln, habe ich gehört, oder?
Ich muss da improvisieren. Ich kann es nicht so gut. Aber die Zeit ist noch nicht reif. Gehen wir zurück in die Kloake.
In die Kloake, ja.
Also jedenfalls
rein in die Kloake.
Jedenfalls kommt dieser Mensch rein, den ich schon mein Leben lang kenne. Also wir sind zusammen aufgewachsen, zusammen in die Schule gegangen, wir haben zusammen Volleyball gespielt und dann bin ich zu meinem Vater gezogen und dann haben wir uns halt aus den Augen verloren.
Mhm.
So, und Jahre später geht die Tür auf und dieser Mensch kommt auf einmal in meine Vorlesung. Und ich dachte mir so, krass. Und er hat mich auch gleich gesehen und es war so, wow, cool, schön dich wiederzusehen. So, und dann telefoniere ich am Abend mit meiner Großmutter. Und dann hat sie erstmal so gefragt, weil ich dann gesagt habe, ja, und ich wohne jetzt da in so einer WG, in so einer Kommune oder was? Und sagt, nee, Oma, wir laufen nicht nackt im Kreis und stecken uns eine Feder in den Arsch. Das machen wir nicht. Es ist einfach nur eine Wohngemeinschaft.
Ist das denn dein Bild von einer Kommune oder das
Nein,
war das deiner Großmutter?
Nicht. So, und dann
wir
sage
stecken
ich,
uns eine Feder in den Arsch. Das ist doch so ehrlich. Genau, wie man das halt macht in einer Kommune. Also.
Und dann sage ich zu meiner Oma am Telefon, ja, und stell dir vor, jetzt geht heute die Tür auf und der Thomas Schmidt kommt rein. Thomas Schmidt, warum komme ich jetzt auf Thomas Schmidt?
Ich
mache einen anderen Nachnamen.
Okay.
Gruber.
Mhm.
Der Thomas Gruber kommt rein. Dann sagt sie, wer? Dann sage ich, ja, Oma, der Thomas Gruber, den kennst du doch, der da in, keine Ahnung,
hinter Dipfeling,
im Eichenweg Nummer 5 wohnt, bei dir ums Eck.
Mhm.
Nee, kenne ich nicht. Sag ich, Oma, der Thomas Gruber, der Sohn von der Annemarie und dem Herbert, natürlich kennst du den. Nee, kennst du nicht. Sag ich, der Herbert, der Lehrer, die Annemarie, die Kindergartenpädagogin, sag ich, natürlich kennst du. Nein, kennst du nicht. Sag ich, ja Oma, du wirst doch wohl den Gruber Thomas kennen. Dann sagt sie, ah, der Gruber Thomas.
Ja, weil wenn du es nicht in der richtigen Reihenfolge sagst, dann stimmt es
ist
eben
ja
nicht.
Ist ja vollkommen ein anderer Mensch, ja?
Thomas Gruber, nie gehört. Gruber Thomas, ach ja, claro, das ist herrlich.
Ja, und da gab es auch jemanden in diesem Ort, das sage ich jetzt einfach den Klarnamen, zu dem hat jeder gesagt, der Kari Lucke, der Chef von der Bank.
Mhm.
Und ich weiß bis heute nicht, wie der denn wirklich heißt. Heißt er jetzt Karl Lukas, weil Kari ja die Kurzform von Karl ist in Bayern und Lucke von Lukas.
Mhm.
Heißt der Karl Lukas oder heißt der Lukas Karl oder heißt er möglicherweise Matthias Müller?
Das könnte
ich
sein.
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht hat das Kari ja auch irgendeinen anderen
vielleicht
Zusammenhang.
Vielleicht heißt
es auch Kari. Ja, genau. Vielleicht ist er der die besten Karis kocht. Lammkarrees. Und deswegen ist es der Kari Lucke.
Was ist genau ein Karree?
Also das ist so am Knochen so dran. Also es gibt ja das Filet und also diese ganzen unterschiedlichen Fleischstücke und das Karree kommt aus dem Rücken zwischen Hals und Hinterkeule quasi. Und da liegt das Stück Karree, das Karree heißt. So wie dein Bizeps heißt.
Ist das ein sehr wertiges Fleisch? Weil ich finde, Karree ist so ein Name, das klingt nach Old Money.
Ja, ich weiß schon. Das ist schon was Feines. Ich meine, das beste Fleisch, sagt man immer, ist das Filet. Aber es ist auch Geschmackssache. Aber es ist schon was Hochwertiges, auf jeden
Fall.
Aber
gibt es auch Schweinkarree?
Ja, es gibt Schweinekarree.
Rinderkarree?
Wahrscheinlich schon. Ich kann es dir gerade gar nicht beantworten.
Rehkarree.
Karree. Du meinst das Karree.
Ich habe mir, jetzt kommt wieder meine Catchphrase. Ich habe mir kürzlich mal Gedanken gemacht.
Ich liebe es, wenn du nachdenkst. Und jetzt, wo wir beide wissen,
ja,
dass du...
Muster und Systeme.
Ja.
Was wissen wir beide? Wo ich was?
Wo wir ja jetzt beide wissen, dass du nicht ADHS hast, sondern einfach hyper-intelligent bist.
Die Bestätigung steht noch aus vom PLS. Also er hat jetzt unsere Befürchtung, dass ich ADHS oder ADS, dass ich ADHS habe, das konnte ich schon ausschließen.
Ja,
weil, dafür bin ich eine zu lazy person.
Mhm.
Aber ADS, das war noch nicht ganz vom Tisch. Aber wir können das jetzt ausschließen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich eher handysüchtig bin und eine Dopaminsucht habe.
Okay.
Genau, und deswegen so high performen kann auch. Das, was ich gern noch von ihm gewusst hätte, aber vielleicht kann er mir das einfach in der nächsten Stunde nachreichen, ist, ob er denkt, dass das, was ich als ADS klassifiziert habe, vielleicht einfach eine Superpower ist. Und ich bin hyper intelligent. Ich glaube, das steht noch aus. Ich finde, das musst du ja noch nachliefern.
Ja, ich glaube, dass du einfach sauschlau bist. Mm. Einfach extrem.
Schon Nackenprobleme, weil mein Gehirn so schwer ist.
Ja, du kriegst schon Dellen im Kopf. Vor lauter Schlauigkeit. Ich sehe es dir an im Gesicht. Meine Güte.
Also, jetzt. Ich habe mir kürzlich Gedanken gemacht.
Erzähl mal.
Weil ich ja immer alles in Muster und Systeme gieße.
Mhm.
Und bei mir hat auch Essen ein System.
Ah, okay.
Ich klassifiziere weiße, grüne und rote Gerichte.
Weiß, grün und rot?
Ja, also ganz Italo-Style-mäßig. Okay. Es gibt weiße Gerichte, es gibt rote Gerichte und es gibt grüne Gerichte bei mir.
So ordnest du alles ein, was du isst, in weiß, grün und rot?
Ja, so ziemlich alles. Okay. Also nee, und braun gibt es dann auch noch.
Okay. Jetzt bin ich gespannt, was das Braune ist.
Braun ist zum Beispiel sowas wie Braten.
Aber du
Knödel
isst ja gar kein Braten.
Mit Braten und Soße ist für mich ein braunes Gericht.
Kurze Zwischenfrage.
Ja.
Isst du Knödel mit Bratensoße?
Ja.
Okay, so eine. Ich hab's gewusst. Ja.
Ja, also ich mag jetzt nicht, wenn da Fleischstückchen drin rumschwimmen, aber ich bin ja nicht Vegetarierin, weil ich das alles total verteufel und eklig finde, sondern ich's für mich einfach in dieser Konsequenz nicht. Ich kann mich nicht, also ich bin dann bereit, wieder Fleisch zu essen, wenn ich mich auf eine Wiese stelle und ein Rehkarree erlege.
Genau, das stimmt.
Ja.
Genau. Okay.
So.
Da kenne ich ein paar Vegetarierinnen, gell? Die dann, und es sind meistens Leute aus Bayern, die nämlich nicht mit ihrem Vegetarismus innerhalb der Familie gut klarkommen, weil nämlich die Oma nicht checkt, was eine Vegetarierin ist, die dann sagt zum Beispiel, es gibt eher Kartoffelgulasch, aber im Kartoffelgulasch sind halt 18 Scheiben Wurst drinnen und dann steht die Oma da und sagt, es ist ja eh Kartoffelgulasch, ist ja eh vegetarisch. Und das sind nämlich dann die VegetarierInnen, die sagen, na gut, ich esse Knödel mit Bratensauce, weil ich sonst verhungere ich.
Ja?
Oder wie eine alte, nicht mehr Freundin von mir, Gott sei Dank, nennen wir sie Ilse, immer das Gulasch ohne Fleisch bestellt hat beim Wirt. Einmal Gulasch mit Knödel, aber ohne Fleisch. Also nur der Saft vom Gulasch.
Ja,
aber es gab auch
Gulaschsaft oder so zum Beispiel, da kannst du mich nicht so haben, weil das einfach generell nicht so mein Essen ist. Also in Österreich sagst du ja Knödel mit Saft.
Ja.
Das ist ja der Saft.
Mhm.
Genau, also wenn es so...
Stell dir mal vor, Knödel
oder so mit Rahmsoße oder so.
Okay.
Mhm. Sowas mache ich voll gern.
Gut, das ist Kategorie Braun.
Genau, das ist Kategorie Braun. Dann gibt's Kategorie Rot.
Lass mich raten. Alles mit Tomate.
Richtig.
Pizza, Pasta.
Wobei Pizza ein bisschen so der Hybrid in dem System ist.
Weiß-Rot.
Das ist unterschiedlich einfach so. Dann gibt's weiße Gerichte. Weiße Gerichte ist zum Beispiel mit einer feinen Rahmsoße, die jetzt nicht so bräunlich-rahmig ist, sondern einfach ein bisschen so, heller einfach. Mhm. Oder auch so ein gelbes Curry zählt für mich in die Kategorie Weiß eher mit rein.
Mhm.
Und dann gibt's die grünen Gerichte. Und ein grünes Gericht ist für mich zum Beispiel was mit Spinat.
Mhm.
Grünes wow. Gericht.
Das kam jetzt überraschend. Salat wahrscheinlich auch.
Ja. So, aber Salat ist auch, weil der kann ja auch bunt dekoriert werden. So, mhm. Aber was ich nicht verstehe, wenn wir jetzt zum Beispiel haben Enchiladas.
Jawohl.
Gefüllt mit Spinatfeta. Mhm. Und dann machen die rote Soße drüber.
Das stresst dich dann?
Ja, ich kann nicht ein grünes Gericht mit einem roten Gericht mischen.
Ich will
mischen.
Enchiladas sehen, wo Feta drin ist. Das ist schon mal
gab's
das erste.
Hier ein Lokal.
Ehrlich?
In Salzburg.
Und das
ja,
haben die Enchiladas genannt?
Im Lemon Chili gab's das.
Ah, witzig, okay. Mhm. Na gut, aber ist ja auch alles Fusion.
Genau so. Und dann wird es, aber da ist dann die rote Soße noch ein bisschen verträglicher, weil die dann so mit eingebacken ist. Und dann ist es ein bisschen anders. Dann passt es. Also ich kann jetzt zum Beispiel grün mit braun kombinieren, aber grün mit rot, das macht in meiner Welt keinen Sinn.
Mhm. Okay.
Das gab's bei mir in der alten Arbeit in der Kantine. Die hatten dann irgendwie irgendwas, einen Spinatfeta-Auflauf.
Ja.
Und ein Auflauf braucht für mich generell schon mal keine Soße dazu.
Voll nicht. Voll nicht.
Und dann klatschen die da Tomatensoße dazu. Ja. Und ich denke mir, stopp, halt.
Ja.
Nein, das
halt,
ist außerhalb des Systems. Stopp. Das macht keinerlei Sinn. Es hat keinerlei Sinn.
Danke. Verstehe ich deswegen, weil ich bin kein absolut, also ich kategorisiere meine Essen nicht in Farben, also nicht so, wie du das machst. Aber ich habe ein Problem mit Tomatensoße. Ich habe ein privatpersönliches Problem mit Tomatensoße. Fast habe ich es schön gesagt. Ich will es noch einmal sagen. Ich habe ein privatpersönliches Problem mit Tomatensoße.
Warum?
Weil die nämlich so, wie sagt man denn, wenn was so allgemein verwendet wird, da gibt's auch
inflationär.
Inflationär kommt Tomatensauce irgendwo drauf, wo der Koch oder die Köchin keine Ahnung hatte und ihm oder ihr nichts eingefallen ist.
Genau. Tomatensauce ist ein Indiz für Ideenlosigkeit und ich gehe damit. Ich bin auch kein Fangirl von Tomatensauce, außer die Tomatensauce à la Mama.
Ja.
Die ich wirklich speziell, das sage ich, ich mache jetzt ganz bewusst Nudeln mit Tomatensauce,
ja.
Die ist sehr dickflüssig,
ja, 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 ja.
Die ist sehr besonders, die ist sehr gut. Aber ansonsten bin ich bei dir. Und ich finde,
ja, aber, es ist ja ein Unterschied, ob du noch als Add-on quasi was Tomatensauciges reichst oder ob du sagst, ich möchte heute Pasta mit Tomaten essen und deswegen koche ich mir eine Tomatensauce. Dann ist das ja ein eigenständiges Gericht. Mhm. Aber dieses on top noch eine Tomatensauce reichen, das mag ich überhaupt nicht. Aber weißt du, was mir jetzt in diesem Moment gerade einfällt?
Hm.
Ich habe genau das gestern gemacht und mich währenddessen geschämt. Ich hatte genau diesen, es ist so lustig, ich habe gestern Abend Kohlrouladen gemacht, ja?
Mhm.
Habe mir Zeit genommen und habe richtig schöne, frische Kohlrouladen gemacht und habe die auf ein Bett gesetzt, im Ofen dann gegart und das Bett waren Kartoffeln, Paprika, Kichererbsen, Zwiebeln und so. Das war so schon Hausmannskost, aber mit so einem orientalischen Twist. Ich möchte das servieren und merke, irgendwie
bisschen irgendwie, zu trocken.
Ja, und dann hatte der Kohl noch so durchge, also der lässt ja dann auch Wasser aus, also der suppt dann so nach und dann war das irgendwie nicht so schöne, war das irgendwie hat mir die Cremigkeit gefehlt und dann habe ich in den Kühlschrank geguckt und da war noch Passat da.
Mhm.
Und dann habe ich sie genommen und den Kopf währenddessen geschüttelt und gedacht, ich mach's einfach eine Tomatensauce dazu. Und während ich aus dem Sud, der noch in dem Reindl war, wo die Kohlrouladen drin waren und ich das dann mit Tomatensauce habe ich so abgeschöpft und dann noch extra gekocht und auf den Tisch gestellt und habe mir nur gedacht, wie kannst du nur so viel? Jetzt machst du genau das. Und warum? Weil du keine bessere Idee hast, du armselige Köchin, du. Und
mir kam es schon vor, als du heute Morgen hierher gekommen bist, du siehst irgendwie anders aus. Ja, ich dachte es mir schon.
Ich habe mich selbst betrogen.
Ja?
Ja, ich fühle mich so ertappt. Und ich finde das auch ein bisschen frech von dir, dass du in deinem Kopf immer wieder Geschichten auspackst, die dann wirklich deckungsgleich mit meinem aktuellen Lebenszustand sind. Und sie kommt und spricht über die Tomatensauce. Und was mache ich jetzt? Schäme mich nochmal.
Mhm.
Und ich verstehe das. Ich verstehe dich.
Aber wenn du sagst, du siehst inflationären Tomatensoßen, das, was mich daran so stört, ist, dass es eben nicht so eine feste, griffige, tomatige Pastasoße ist, sondern die sind oft so wässrig. Und deswegen
klatschig.
Mag ich auch diese Tomatensoßen aus dem Glas, so vom Barilla da Commissario, isst die so gern. Und ich mag die überhaupt nicht gern, weil für mich ist das Fusilli-Nudeln mit Möbelhaustomatensoße. Ja. Das ist das Kindergericht für 2,50 Euro. Ja. Das ist das, was auf der großen Tafel neben dem XXL-Schnitzel angepinnt
das
ist.
Das stimmt.
Und
das
du
stimmt.
siehst von Weitem schon, das hat nicht mal die Konsistenz von Ketchup. Nicht mal das.
Genau. Und dann schwimmt die traurige Spirelli ist ja sowieso. Spirelli und Fusilli, diese Nudeln, die können mir absolut gestohlen bleiben. Spirelli.
Ich finde die auch nicht so
geil. Spirelli, Fusilli und Farfalle. Go die, please. Ich hasse euch. Das sind die Nudeln. Ich weiß nicht, welche italienische Mutter sich gedacht hat, welche Mama sich dachte, ah, oh, buongiorno, jetzt mache ich aber drei Sorten Arschlochnudeln. No, die gehören eliminiert.
Ich möchte eine Lanze für die Farfalle brechen. Hm. Weil die Farfalle esse ich genau zu einem Gericht. Das ist mein absolutes langweilig Gericht, aber ich mag es einfach sehr gern. Farfalle, Brokkoli, mhm. Feta drüber gebröselt, Zitronensalz mhm. und ein bisschen Olivenöl. Und da mag ich die Farfalle. Aber sonst in der Soße brauche ich die auch nicht.
Ich mag das nicht, wie sich das anfühlt.
Ich kann
das nicht
kauen. Tortellini. Diese großen, runden, mhm. wo du so, da kannst du damit pfeifen.
Ja.
Einer so. Mhm. Wie wenn du den Flaschenhals pfeifst.
Mhm, die mag ich auch gerne und ich liebe breite Bandnudeln. Aber mhm. alles, was so, wenn das so zu viel
Aber ich sag tut, dir schon, ich sag dir schon, was sich die La Mama dabei gedacht hat.
Ja, was
die denn? La Mama hat sich gedacht, ich habe hier ein kleines Kind. Dieses Kind ist zu blöd, mit Gabel und Löffel zu essen. Die Soße passt nicht auf die Nudeln. Also erfinde ich Nudeln, die du irgendwie essen kannst, sogar mit den Händen und die Soße bleibt trotzdem dran hängen.
Ja, das ist ja von dem Grundgedanke her, ist es ja in Ordnung, dass das irgendwo herkommt und eine Daseinsberechtigung hat. Das kann ich schon grundsätzlich sehen, aber es hat doch dann auch jemand die Nudel gegessen. Es muss doch noch jemand anders wie mir aufgefallen sein, dass sich das im Mund scheiße anfühlt. Ich weiß, ich sollte nicht immer für alle Menschen reden. Nur weil ich es jetzt nicht mag im Mund.
Aber wenn es halt wahr
ist. Aber wenn es halt so ist. Dieser kleine Knopf in der Mitte von Farfalle, es hat mich als Kind schon rasend gemacht. Meine Brüder lieben diese Schmetterlingsnudeln. Und da ist ja die Nudel in der Mitte so zusammengebatscht.
Mhm, die Schleifchen halt.
Ich hasse das. Ich habe immer nur auf die Flügel gekaut. Und habe versucht, den Knopf in der Mitte einfach runterzuschlucken. Davon habe ich Bauchweh bekommen. Und Verstopfung. Wir merken schon, das Trauma sitzt tief. Das Trauma sitzt ausgesprochen tief. Und ich habe irgendwann auch gesagt, ich esse die nicht mehr. Mach ich nicht mehr. Ich esse die nicht mehr. Die kommen ja auch nicht. Ich habe die noch nie in meinem Leben, habe ich Geld für Schmetterlingsnudeln ausgegeben. Go. Go fuck yourself. Du und die Fusilli und ihr könnt euch gemeinsam, mingelt euch nur gerne. Und wenn ihr Glück habt, kommt eine bessere Nudel bei raus, wenn ihr euch zusammengetan habt. Aber das, nee, da bin ich raus. Goodbye. Vielleicht sind so Orecchiette entstanden. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich glaube schon.
Oder ja, aber das sind doch so komische so Muscheln, oder?
Ja, das sind wie so kleine Knöpfe. Aber ich habe mir gerade gedacht, so die Flügel von der Farfalle.
Sorry, aber da kann ich dir nicht folgen.
Okay.
Da kann ich dir leider nicht folgen, weil die sind doch wie so eine Miniatur-Müsli-Schüssel.
Ja, aber irgendwie.
Nee, die sehen aus wie eine Kontaktlinse.
Das stimmt, die sehen aus. Gott, stell dir das mal vor, klemmst dir zwei so Nudeln in die Augen. Wäh. Du kannst nimmer rausschauen.
Ich werde es nicht ausprobieren.
Ich auch nicht. Ja, dann nimmst du quasi so einen Batzen Teig und dann drückst ihn mit dem Daumen auf den Tisch und das gibt dann die Form.
Aber es ist ja schon nicht sexy, wie das überhaupt entsteht. Merkst du es aber, oder?
Findest
da ist ein Batzen Teig und da drücke ich meinen Finger rein.
Okay, gut, das habe ich jetzt nicht so schön gesagt, aber wenn du so vorsichtig so eine, überlegst dir sehr, sehr wohl, in welche Portionsgröße du brauchst, wie viel Teig ungefähr passt einmal um deinen Daumen rum und dann formst du das mit dem Zeigefinger vorsichtig
dran. Ja, das kann
dran,
ich aber nicht einschätzen.
Dann
das
über
ist
deine
genauso wie auf den Shampoo-Flaschen immer steht, nehmen Sie eine haselnussgroße Portion, was? Ja.
Als ob jemals eine haselnussgroße Portion Haarspülung für meine Haare irgendwas getan hätte.
Erstens das.
Mindestens Passionsfrucht. Ich nehme immer zu viel. Walnuss reicht auch nicht. Walnussgröße reicht auch nicht.
Ja, aber ich denke mir mal, haselnussgroße Portion, wie oft habe ich eine Haselnuss in meiner Hand, dass ich das abschätzen kann? Haselnuss gibt's bei mir in Hanuta und Nutella.
Also ein Glas voll Spülung pro Haar. Ja, genau. Ich muss noch was Schönheitsmäßiges mit dir besprechen.
Mhm.
Ja.
Was du willst auch eine Kurzhaarfrisur?
gerade nicht. Weil meine Haare sind so lang, wie sie schon seit langem nicht mehr waren. Und ich liebe alles daran. Ich gucke manchmal in den Spiegel und denke mir, so als mittelalte Frau, die ich jetzt bin, sind da nicht lange Haare irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht, so wie alle Teenagerinnen irgendwie lange Haare tragen. Aber fuck it, ich liebe meine langen Haare gerade. Ich möchte blond und awesome sein.
Hast du ein Ziel, wie lang deine langen Haare werden sollen?
Naja, ich habe schon eine Idee, wie lang ich sie gerne hätte. Aber das wird dann nicht so ausschauen, wie ich mir das vorstelle, weil dann müssen sie deutlich voller sein. Naja, so, dass die Löckchen oder dass die Welle über Nippel ja, drüber hängt.
Das ist auch immer mein Wacker gewesen, für lange Haare.
Dass ich mir gedacht, vom Spiegel stehen und die Brust nicht sieht. So lang. Aber da müssen die mittlerweile ziemlich lang sein.
Würde ich ein Nacktshooting machen, dann sollen meine langen Haare so Pocahontas-mäßig über die nackten Amazonenbrüste sich schmiegen.
Ja, aber je älter ich werde, desto unromantischer wird das Bild, weil die Haare müssen so lang sein mittlerweile.
Das ist die Challenge. So die Haare lang. Müssen schneller wachsen, als die Brüste anfangen zu hängen.
Ja. Aber so lange hätte ich sie gerne.
Das sind tatsächlich die wirklichen Challenges des Frauseins.
Ja, das sind also, die wirklichen Probleme, die wir haben. Sind wir uns ehrlich?
Vergangenen Herbst hatte ich ja so lange Haare wie schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Und dann war ich diesem Ziel schon sehr, sehr nahe, dass ich sage, die Haare gehen über die Brüste. Also theoretisch könnte ich mir die Brüste damit tapezieren, einen Teppich aus Menschenhaar darüber breiten, was Haupthaar. Auch immer. Mhm. Was auch immer. Und ich sage mal so, die Spitzen der Haare hatten den Nippel schon erreicht.
Wowza.
Und dann...
Jetzt schaue ich ganz genau auf deinen Busen.
Ja, wie ja aber du hast heute sein? Ein Oberteil für steife Nippel an, gell?
Ja, es ist Nippelgate today.
Ja, soll Schlimmeres passieren.
Ich habe Nippel, was soll ich machen?
Dann habe ich aufgegeben. Okay. Ich habe wahnsinnig viele Haare, aber sie sind fein, aber sie sind sehr viel und sehr schwer. Mhm. Jetzt haben sich die immer so ausgehangen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, na irgendwie, dann stehst du da und alles hängt. Die Haare hängen, die Brüste hängen, alles hängt.
Alles hängt, dann ist es dann
auch nicht cool.
Nee. Meinst du jetzt mit der Kurzhaarfrisur fangen dann deine Busen auch wieder an zu stehen? Dein Busen, Verzeihung. Upsi.
Glaubst du, dass es sich dann auch wieder in die Etage nach oben bewegt?
Die Haare stehen. Der Busen steht mit.
Wollen wir es hoffen?
Stell dir vor, wie geil. Ma.
Denkst du, dass das motiviert einfach, dass der Körper sich gesamtheitlich motiviert fühlt?
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wenn es so wäre, hätten alle Frauen kurze Haare. Ganz ehrlich.
Oder, was ja, glaube ich, auch ein Trick ist für Nicht-Hängebrüste, ist, dass du einfach irgendwann so einen Bauch kriegst, dass die Brüste einfach richtig schön wie auf einem Plateau, wie auf einem Balkon oben sind.
Nein,
deswegen denke ich mir immer, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man zum Beispiel, das ist doch früher so das Bild der Oma gewesen. Die Oma war doch immer eher kernig und rund und so weiter.
Riesenbusen.
Ja, Riesenbrüste und so kernig und rund. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die Brüste hatten bis in die Kniekehlen. Aber vielleicht lag es am Bauch. Also ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn ich im Alter, wenn ich so einen richtigen Kugelbauch kriege und dann sind dafür die Brüste weit oben.
Ja,
okay. Wie so eine Bierzeltbedienung, die Resi heißt.
Ja, gut, das Bild, das verstehe ich schon. Aber das kommt natürlich auch mit dem Büstenhalter einher. Oder, wie meine alte Nachbarin sagte, Busenbehälter. Die kam eines Tages, die war auch ein bisschen weird, die Frau. Und dann kam sie und hat geklingelt bei mir. Und ich habe die Tür aufgemacht, ein bisschen jünger als ich gewesen. Die war 8 und ich war 10 oder so. Und dann stand sie da und hat mich angeguckt, ohne Hallo irgendwas. Und hat gesagt, Sophie, ich weiß jetzt, was BH heißt. Busenbehälter. Und dann ist sie gegangen. Ohne Scheiß. Hat sie einfach, und dann ist sie gegangen. Ich wollte Busenbehälter.
Entschuldigung, ja, du wolltest eigentlich
was ansprechen. Ja, ich wollte nämlich was ansprechen und vielleicht tragen wir auch dazu bei, zu enttabuisieren. Und zwar habe ich ein Problem mit meiner Schönheit gerade. Es dauert seit 3 Tagen habe ich das Problem und es dauert noch mindestens eine Woche. Weißt du, was ich schon wieder habe? Du weißt es, weil du siehst mich. Ich habe Herpes an der Lippe.
Ja, stimmt.
Mann, und das ist so, gemein und... Und ich will's nicht haben. Ich will's nicht haben und es zerreißt mich und es ist dann wirklich so, dass ich nicht in die Arbeit gehen will, weil ich mich ein bisschen krank und eklig fühle.
Das Gemeine ist ja, wenn du einmal Herpes hattest, dann kriegst du es ja immer wieder.
Naja, das Gemeine an Herpes ist.
In Brunnen gefallen.
Naja, das Gemeine an Herpes ist, das sage ich dir nämlich, dass 98% aller Menschen die Viren sowieso in sich tragen. Das heißt, hast du schon mal Lippenherpes gehabt?
Lippenherpes nicht, aber ich habe auch einen Herpeserreger.
Oh nein.
Ich hab's am Steißbein.
Am Steißbein.
Da, wo der Hosenbund ab und zu reibt.
Das ist so ein
Witz. Wo halt auch, wenn's Wenn es so eine komische Zeit ist, wie zum Beispiel Herbst, wo man sich nicht entscheiden kann, zwischen ist es jetzt warm, ist es jetzt kalt, bin ich ein bisschen schwitzig oder sonst was, da muss ich aufpassen, dass ich nicht quasi dort, wenn es von der Wirbelsäule runtergeht zum Steiß, wo es dann so zusammenläuft, dass dort sich, da ist es wie im Schwimmbad. Das ist wie im Schwimmbad.
So lustig. Ich habe ja auch Herpes.
Das ist so wie
am
so ein
Steißbein.
Wie so ein klimatisierter Sauna-Schwimmbadbetrieb. Da ist es ein bisschen
und
so.
Und ich bin mir sicher, dass auch das für dich sehr, sehr unangenehm ist. Aber ich sage dir, es ist, nichts ist so nicht scheiße so, wie es so im Scheißgesicht. Und es ist eine Frechheit, dass fast alle Menschen das in sich tragen, aber viele dann denken, ich habe ja keinen Herpes. Ja, weil es nicht ausbricht, weil du ein bisschen konsequenteres Immunsystem hast oder was auch immer. Und ich muss wirklich regelmäßig mit dieser Krätze im Gesicht. Ich hatte mal die echte Krätze.
Aber was ist Krätze eigentlich?
Krätze ist ein Milbenbefall. Da sind Milben unter deiner Haut und deren das, was sie ablassen, also ihr Urinkot, der da aus ihrer, und die haben keine Kloake, aber da rauskommt, das macht dann diese Wuckerl und diese Pusteln und das juckt dann. Das ist ein Milbenbefall, das ist wie, ja,
find parasitär. Krätze hört sich an einfach wie so eine mittelalterliche Krankheit, irgendwie nach was eigentlich schon ausgerottet ist.
Ja,
so
und ich finde, das gehört auch ausgerottet und Pest. Diese ganze Situation war einfach nur bescheuert, weil nämlich mein Ex-Freund, bin ich heute noch ein bisschen zwider. Ein bisschen sauer bin ich immer noch mit ihm. Der hat nämlich so eine schwindlige Freundin von ihm, die hat irgendwie bei ihm übernachtet. Die kam von der Weltreise und da, wo dieser Freund damals gelebt hat, das war wirklich eine Kommune. Das war alles ein bisschen offen und ein bisschen lockerer. Jetzt kam die da von ihrer Weltreise, hatte die Krätze, hat in dem Bett geschlafen. Dann haben wir in dem Bett geschlafen. Dazwischen wurde natürlich das Bett nicht gewechselt, die Wäsche nicht gewechselt. Und auf einmal hatten wir Pusteln überall. Und ich habe mir nur gedacht, was ist das? Und er soll das checken gehen. Und ich war so sauer, weil ich mir nur dachte, warum bin ich denn jetzt in der Situation, dass ich juckende, nässende...
Wenn du wenigstens im Ausland gewesen wärst dafür.
Ja, ich war nicht mal im
Hättest
Urlaub.
Hättest du halt wenigstens eine schöne Reise gemacht.
Und dann ruft
das
der
ist
Typ
wie, wenn
mich
sich
an.
Leute das Bein brechen beim Spazierengehen. Hat sich auch nicht gelohnt.
Hat sich nicht gelohnt.
Und wäre es eine geile Party gewesen? Und du bist besoffen, die Stiege runtergefallen, das wäre nicht
okay.
Na gut.
Ja, aber vom Bordstein stolpern, das macht doch nichts her. Und dann ruft der Typ mich an, ich zu ihm gesagt, du gehst jetzt zum Arzt und lässt es checken, weil ich will wissen, was das ist. Und dann ruft er mich an und sagt, hallo Sophie Kreuzer, oder soll ich sagen, Sophie Kretzer? Witzig, Arschloch. Über die Kretzer-Sophie. Ich komme echt nicht gut weg, gell? Die Säuferkotzi, die Kretzer-Sophie, ja, hatte ich gehabt, war dann auch wieder weg, aber pfui, Pharao.
Aber in welchen Situationen kriegst du heute Herpes? Weil bei mir ist es so, wenn ich extrem Stress habe, dann merke ich, das Steißbein, da muss ich jetzt schon mal pro forma schon mal Zinksalbe hinmachen, dass es da nicht so trocken wird und dann da irgendwie Feuchtigkeit noch irgendwie dazu, sondern...
Ja, bei mir ist es ganz oft auch, also ich habe zum Beispiel mich schon mal so gegraust, dass ich Herpes bekommen habe. Wirklich vergraust.
Da kann ich auch mal jemand, immer wenn er sich hart geekelt
und
hat,
zwar,
hat er am
genau.
nächsten Tag Herpes gehabt.
Und dann war ich in der Situation jetzt auch eben vor ein paar Tagen, die mich recht umgetrieben hat, die mich verunsichert hat und die irgendwie groß war und vor der ich auch ein bisschen Angst hatte und die war irgendwie zu viel und dann habe ich in der Nacht schon was ganz Schlimmes geträumt und wusste dann in der Früh steht ein Gespräch an, das ich führen muss, das mich recht mitnehmen wird oder ich nicht wusste, wie wird mein Gegenüber reagieren und wie wird sich das alles gestalten und während ich dann dieses Gespräch, also ich bin aufgewacht und hatte schon so und während ich das Gespräch geführt habe, hat die Lippe angefangen zu kitzeln. Und dann wusste ich, Alter.
So ein Gespräch zu dritt. Eine Person, du und dein Herpes.
Ja, genau.
Ach Mensch.
Jetzt ist er da.
Aber ich finde, du kamst heute ums Eck und ich habe mir gedacht, Sophie sieht nicht gut aus. Sie sieht aus, als hätte sie gestern aus mangelnden Ideen Tomatensauce gekocht. Dein Herpes ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Ich schwöre dir, hätte ich nicht schon den Herpes gehabt.
Dann hättest du ihn heute bekommen wegen der Tomatensauce von gestern.
Ich hätte ihn gestern beim Kochen der Tomatensauce hätte der Herpes, der hätte gekickt. Hätte ich ihn davon bekommen. Es war eine Frage der Zeit.
Sophie, wir sind noch eine Hausaufgabe schuldig. Du bist die Lehrerin, die mich nicht zur Tafel geholt hat und abgefragt hat.
Na schau, auf mich kann man sich nicht verlassen.
Du hast mir eine Frage mitgegeben. Mhm. Und zwar, was für mich Heimat, unabhängig jetzt von dem Ort, ist. Ich kann es nicht ganz unabhängig von dem Ort machen, aber ich kann dir sagen, dass ich unterscheide, so habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und habe in mich hineingespürt.
Spür.
Also, es gibt für mich Heimat und es gibt für mich ein Daheim, ein Zuhause.
Ja. Mhm.
Zuhause ist für mich ganz klar Salzburg.
Okay.
Dort, wo ich lebe, mein Lebensmittelpunkt, das ist mein Zuhause.
Mhm.
Und dann gibt es die Heimat. Und die Heimat ist für mich jetzt gar nicht unbedingt zwingend so ein Ort allein, sondern Bayern. Für mich ist Bayern Heimat. Und dann habe ich mir überlegt, woran liegt das? Und ich glaube, dass das schon tatsächlich, was ich möchte, jetzt nicht so CSU-mäßig klingen, aber ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass das ein Fleck ist, wo so Werte, mit denen ich sozialisiert worden bin, sehr weit verbreitet sind. Also wo ich fast ein bisschen so Mainstream bin von dem, wie wir aufgewachsen sind.
Mhm.
Das geht sowas los mit, wir feiern alle Weihnachten.
Mhm.
Da hat jeder irgendwie einen Christbaum zu Hause. Da haben wir alle eine Krippe aufgestellt gehabt früher. Da spreche ich Sprache, da kann ich dialektale Perlen.
Ja.
Perlen.
Ja.
Perlen.
Perlen.
Perlen ausgraben.
Die mit
graben. Das hat
sag
damit
mal kurz
was.
Brot.
Brot. Ja, mein rollendes R. Katja aus der Nachrichtenredaktion.
Perlen
also
ausgraben.
Das, dieses, da ist so ein unsichtbares Band. Mit Menschen, wo ich weiß, wir haben irgendwie so einen ähnlichen Background von dem, was wir so kulturell, sozial vielleicht erlebt haben. Da ist ein gewisses Verständnis für gewisse Traditionen. Sowas wie, keine Ahnung, Maibaum aufstellen, Weltspartag, was weiß ich. So Dinge, die man teilt, also das ist sehr viel von Kultur abhängig, von Kultur und Werten abhängig tatsächlich. Und mit Werten meine ich jetzt natürlich nicht so die urpersönliche Einstellung Dingen zu gegenüber, sondern so wie wir, was meine ich damit? Ich meine damit jetzt nicht irgendwelche politischen Werte oder so politische Haltung, das meine ich damit überhaupt nicht, sondern wie wir so gelernt haben, unser Leben zu leben. In einer Nachbarschaft, wie du mit anderen Menschen in sozialen Kontakt trittst, dass du, keine Ahnung, in unserer Kultur dir die Hand schüttelst zur Begrüßung oder dich umarmst, während in anderen Kulturen Körperkontakt eher was anderes ist. Also diese Dinge, da ist so eine Urvertrautheit und ein Urverständnis da für so Dinge, die man halt so tut, weil man sie halt so tut.
Aber kann es vielleicht sein, dass es sich bei dir, weil das ist jetzt grundsätzlich ja doch alles sehr ortsabhängig, es hat alles irgendwie so mit Bayern zu tun und wenn man es auf eine andere Ebene hebt, ist es dann vielleicht die Sprache, die dir das Heimatgefühl gibt, weil die impliziert, dass man, sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, also.
Nein, du, mein Schatz, bist auch meine Heimat.
Okay.
Aber mit dir spreche ich eine andere Sprache.
Okay.
Nee, das ist es nicht. Also deswegen sage ich, also ich kann es nicht ganz ortsunabhängig machen, sondern es ist schon dieser kulturell sozialisierte bayerische Raum, wo ich sage, das ist, da habe ich eine Heimatverbundenheit hin.
Ja.
Und da habe ich so das Gefühl, ich verstehe so, wie Bayern tickt. Da ist so ein Urverständnis, auch so eine Vertrautheit da.
Ja.
Und dann habe ich aber mein Zuhause, mein Daheim. Und das ist für mich natürlich abhängig auch von Personen, aber in erster Linie, und da habe ich gemerkt, was bin ich für ein komischer Mensch? Es ist komplett abhängig von meinem Krempel.
Wirklich?
Es gibt so gewisse Dinge, von denen könnte ich mich niemals trennen.
Ja, dann ist es das.
Und so gewisse Dinge, wenn die da sind, dann fühle ich mich gleich viel mehr zu Hause.
Mhm.
Und ich habe das jetzt gemerkt, ich war jetzt mit dem Kommissario wieder in unserem zweiten Zuhause Südtirol.
Mhm.
Und da haben wir ja jetzt peu à peu die Wohnung bezogen und eingerichtet. Und jetzt ist dort zum Beispiel mein altes Geschirrset eingezogen. Und in diesem Moment, wo ich dort die Küchenlade aufmache und mich meine grünen Teller anstrahlen,
hast du sofort das
habe ich
Gefühl.
Eine Vertrautheit. Genau. Oder dass ich sage, da hängt ein Bademantel von mir.
Ja.
Und ich habe so gewisse Dinge, so einen gewissen Krempel, den will ich einfach gern um mich haben. Und das war auch ein Grund. Ich habe immer gesagt, ich bin eine sehr Binneneuropäerin und ich bin jetzt nicht so großartig im Reisen. Und ich habe mich oft geärgert, dass ich kein Auslandssemester gemacht habe, weil das eigentlich cool gewesen wäre und das hätte mich mit Sicherheit persönlich total weitergebracht. Aber ich habe das nie gemacht, weil diese Hürde, ich muss meinen Krempel packen, ich muss was Vertrautes verlassen, so meine kleine Höhle, ich ziehe dann irgendwo hin, dann bin ich wieder mit so einem, wie mit der Defizit-Wochenendtasche konfrontiert.
Ja.
Dann bin ich da wo und das sind da eigentlich nicht die Sachen, die ich brauche. Und ich habe manchmal, einmal im Jahr, da habe ich das Bedürfnis, irgendwie ein spezielles Buch aus dem Regal zu nehmen und da drin zu blättern.
Mhm.
Und es gibt mir eine Sicherheit und es gibt mir eine Vertrautheit.
Mhm.
Und wenn ich dann jetzt irgendwo anders hinziehe für ein halbes Jahr, keine Ahnung, dann ist es da vielleicht nicht. Und dann packe ich da meinen Krempel wieder zusammen und dann komme ich wieder retour. Und weißt du, was ich meine? Dann bin ich wieder so diese rastlose reisende Person, die nicht ankommen kann.
Mhm, verstehe ich
und auch, deswegen ist ganz viel Krempel auch bei mir Vertrautheit.
Mhm. Und gibt dir das Heimatgefühl,
genau,
das du brauchst.
Darauf bin ich gekommen.
Na, schau mal einer an.
Was ist es bei dir?
Ich fand die Frage ultra schwer.
Extrem.
Ja, aber es ist mein Kind.
Mhm.
Weil ich gemerkt habe, dass ich habe mich in meinem Gedankenexperiment in unterschiedliche Situationen versetzt und mir gedacht, was brauche ich, um mich in der Situation wohlzufühlen oder komplett zu fühlen oder eben mich geankert und beheimatet zu fühlen. Und das ist immer, wenn ich mit meinem Kind bin, weil ich denke, eigentlich ist es die Wechselwirkung, weil ich für sie der Inbegriff von Heimat und Vertrautheit und Zuverlässigkeit und Geborgenheit bin. Und dieses Gefühl gibt sie mir, dass ich es für sie bin. Und dann fühle ich mich danach. Und ich weiß, dass egal wo ich bin, wenn die mit dabei ist, dann brauche ich nicht mehr. Und dann bin ich immer auch mutig.
Das finde ich total schön, dass du sagst, dein Kind.
Mhm.
Und das ist ja auch so ein Full-Circle-Moment.
Ja, ja, voll. Und das ist so, weil ich so, dadurch, dass ich so viel Sicherheit gebe, fühle ich mich so sicher. Und Sachen, die mir sonst Angst machen oder mich verunsichern oder beängstigend wirken, werden viel, viel kleiner, weil ich weiß, für sie kann ich das aber alles.
Mhm.
Und das gibt Sicherheit und Heimat und Heimat, finde ich, übersetzt sich auch gleichzeitig mit Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist die Kombination, die mir dieses Gefühl gibt. Und wenn ich mir dann denke, wenn ich jetzt unterwegs wäre, was brauche ich, um mich heimatlich zu fühlen, dann brauche ich das Kind. Auch einen Mensch, der mir nahe steht, ein Boyfriend, eine Mutter, ein Vater, das schon auch. Also auch das gibt mir das Gefühl von, die wissen, wer ich bin, die kennen mich, die geben mir Sicherheit, da fühle ich mich beheimatet, so, auch das schon auch, aber am größten ist das Gefühl, wenn ich mit der kleinen Lady unterwegs bin.
Wie geht's dann dir, weil du sagst ja auch immer mal wieder, du hast ja mit so Angst zu kämpfen, mit verschiedenen Ängsten und dir geht's psychisch nicht immer so gut oder du hast auch Migräne. Wie ist es, wenn jetzt du mit ihr zusammen bist, kommst du dann sofort in so einen Funktionieren-Modus rein? Also ist es so, dass du sagst, da kannst du dann auch immer performen? Du sagst, sie gibt dir Sicherheit, du fühlst dich vielleicht auch mutig oder du bist ja auch jemand, wenn die dabei ist, also du kannst ja easygoing sofort auch für die einstehen, du kannst das ja klar sprechen und so weiter.
Mhm.
Ist sie deine Superpower?
Sie ist schon ein bisschen meine Superpower, aber natürlich ist es manchmal auch ein bisschen Kryptonit, wenn du weißt, da ist jemand und da kommst du dann auch nicht aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen heftigen Migränetag habe, wo ich nur aus einem Auge gucken kann, weil die komplette linke Gesichtshälfte streikt und ich Übelkeit habe und mich fürchterlich fühle, dann ist dieser Druck zu performen und Mutter zu sein und zu funktionieren, fühlt sich dann nicht gut, weil ich mach's natürlich trotzdem, weil das Kind kann ja nichts dafür und die kann das auch nur, ich meine jetzt, je älter die wird, desto mehr kann sie das einschätzen, was das eigentlich heißt, diese Krankheit. Aber ich will ja nicht, dass sie darunter leidet und dann performe ich und gehe eher über eine Grenze drüber und bin da immer noch am Eruieren, wo kann ich mich da smart positionieren an so einem Tag, um eben nicht über eine Grenze drüber gehen zu müssen. Ist das verständlich, was ich sage?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber...
Aber grundsätzlich ist der Antrieb und der Drive immer deutlich größer, wenn das Kind drumrum ist, ja. Ja, ist schon eine Form von Superpower. Mit Vorsicht zu genießen. Weil es ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der dich antreibt, irgendwie da zu sein und präsent zu sein und eine gute Zeit zu gestalten. Aber das macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man in einem Zustand ist, in dem man in dem man irgendwie auch wirklich funktioniert und sich gut fühlt. Aber ja, aber doch, sie ist schon auch eine Superpower, weil der Beschluss, nachdem ich, also vor einer Weile, ich habe Depressionen und das ist mir, vor einer Weile ist mir das einfach nochmal, ist mir das klar geworden, es ging mir sehr schlecht und ich musste mir Hilfe holen und ich habe ganz, das hat eine Weile gedauert, das zu verstehen, dass ich Hilfe brauche. Und natürlich war der Antrieb dahinter zu sagen, Sophie, du musst gucken, dass es dir besser geht. Für mich als Sophie, weil ich verbringe mein Leben mit mir. Aber es war auch ein sehr großer Antrieb zu sagen, du willst auch Mutter bleiben und du kannst nur Mutter bleiben, wenn du gesund oder gesünder wirst. Sonst leidet da jemand drunter, der für dich so, so wichtig ist. Und ich denke, ohne Kind hätte ich das vielleicht noch länger rausgezögert, dieses sich Hilfe holen.
Also dann ist sie dein Antrieb, also wirklich deine Superpower und auch dein Mama sein.
Und das ist damit auch heimatlich, weil das ist da der Kern, da wo man sein will und wo alles zusammenkommt, das ist die Heimat. Und das ist schon sie auch, ja.
Das ist voll schön, wenn eine Mama das so über ihr Kind sagen kann.
Ja, doch, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es schön ist. Und das ist so.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.